Der Jona gibt ihnen noch einen guten Stoß in der Luft. Richtig stolz, wie Robert Andrich die klarste Fehlentscheidung seit Wembley am Wochenende kommentierte und damit zu einem ernüchternden Morgen, liebe Rasenballspötter. Es ist Sonntag, der 20.10. Und wie könnte es anders sein? Wir nehmen die Folge 2.10 auf, wenn das mal kein gutes Omen ist. Liebe Grüße gehen raus nach Dortmund. Lieber Stivo, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Marco. Guten Morgen, lieber Rasenballspötter draußen an den Endgeräten. Episode 210. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und ja, es ist fast eine ungewohnte Konstellation. Ich trete hier an dieses Wochenende mit einem Sieg, du mit einer Niederlage. Lang ist es her, dieses Gefühl. Trotz der sportlich bescheidenen Leistung am Freitagabend freue ich mich jetzt auf die nächsten 60 Minuten. Und ja, was hast du denn zu trinken dabei heute Morgen um 9?
Es mag ein komisches Gefühl sein, aber eine Konstante bleibt in dieser komischen Konstellation. Ja. Die Eintracht steht vor Borussia Dortmund in der Tabelle.
Ja, wer weiß, wie lange noch. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten nicht überall diese Punkte liegen gelassen. Wahnsinn, Wahnsinn, was wäre dieses Jahr möglich gewesen? Naja.
Also wir kommen mal heute natürlich wieder auf die wahre Tabelle zu sprechen.
Ach nein. Ja, jetzt in der Stunde der Niederlage von Eintracht Frankfurt wird natürlich wieder die wahre Tabelle hervorgezaubert.
Und ich hab tatsächlich da haben wir wieder drauf geguckt und ich wollte einfach nur wissen, wieso der... Ja, das Feedback ist bezüglich dieser Szene in der Nachspielzeit. Und es waren zwei Abstimmungen. Die eine lag bei 81% Fehlentscheidung, die andere lag bei 91% Fehlentscheidung. Und dann gab es sogar noch vom Kicker auf Insta, da waren es die 81%, genau. Und bei wahre Tabelle sind sogar 91. Ja, es tut einfach nur weh, aber wahre Tabelle hat sogar einen anderen Tabellenführer als den FC Bayern. Und das ist doch nicht RB Leipzig. Eintracht Frankfurt.
Nein, wirklich?
Noch? Ich weiß gar nicht wie und so, aber
Gott, da blutet das Herz von Marco N gleich doppelt.
Hei, ja, es ist wirklich traurig. Ich hab mir ganz kindermäßig, ich bin ja geinfluenced von meinen Kindern, die haben sich heute Morgen schon richtig Süßes reingepumpt und da habe ich gesagt, ach so, also so ein Nesquik-Kakao.
Ja.
Ja, so ein Nesquik-Kakao, den hatte ich schon ewig nicht mehr. Und das,
gefühlt hast du den hier geil. Alle zwei Wochen. Ja, alles klar. Also, hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja, ich war ja Ende September bei dir. Und deine Frau hat mich ja nochmal gelehrt in Sachen Milch aufschäumen. Und ich muss auch sagen, vielen Dank an der Stelle, liebe Frau Neubert. Das hat uns nochmal auf ein neues Level gebracht. Marco, du hast es ja als Bauschaum bezeichnet, was da früher bei euch auch kredenzt wurde. Und sagen wir es mal so, es ist der Flat White. Ich komme in neue Sphären, was die Milchaufschäumung angeht. Also das ist schon gut. Und ich hatte meine Tasse schon heute Morgen. Deswegen mache ich hier den frivolen Marco N. und sitze hier mit einem Glas Wasser.
Oh, okay. Ja, ja, ist doch auch schön.
Ja, ist auch
trauen
schön.
Sie sich ruhig.
Trauen Sie sich. Ja, also Freitagabend hat sich auch keiner getraut, wenn ich ehrlich bin. Also das war...
Ja, fangen wir damit an, oder? Ja, du warst im Stadion. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir wirklich heute Morgen extra nochmal ein paar Zusammenfassungen reingezogen. Und muss sagen, ich war überrascht. Ich hätte, wir hatten es ja, das vielleicht nochmal als Hintergrund für die Rasenballspötter, auch mit Tillich in der Gruppe schon besprochen, wie das abläuft bei den Borussen. Ja. Also man wird souverän gegen St. Pauli gewinnen und danach sagen, ja, wir haben unsere Lehren daraus gezogen, wir sind jetzt wieder richtig geil. Dann wird man ein gutes Spiel bei Real Madrid machen, weil man da motiviert ist und es Champions League ist, bevor man dann auf den Sack kriegt, was in Augsburg, glaube ich, ne?
Ja, nächste Woche Samstag geht's nach Augsburg, die jetzt ja auch 3-1 verloren haben in Freiburg. Dem Tabellendritten, da können wir gleich auch nochmal drauf sprechen, zu sprechen kommen. Und ja, genau, ich habe auch unisono ins gleiche Horn geschlagen, bin auch davon ausgegangen, gegen den Aufsteiger und ja auch damit Abstiegskandidaten St. Pauli gewinnt zu Freitagabend unter Flutlicht sehr souverän. Dem war nicht so. Bin auch immer noch der Meinung, dass wir Dienstag ein gutes Spiel machen werden, weil die Truppe sich motivieren wird. Und wenn wir Glück haben, wird es in meiner Welt zu einem Unentschieden reichen oder halt dann, wenn wir Pech haben, zu einer knappen Niederlage. Und dann Samstag in Augsburg auswärts haben wir diese Saison ja immer brilliert. Könnte es dann mit einem 2-0 und 0 Punkten wieder nach Hause gehen. Das ist die These. Und ja, wie gesagt, überraschend war, dass wir uns nicht souverän gegen St. Pauli durchsetzen konnten, sondern eher schwer getan haben. Und das war wirklich Bochum-Vibes. Ich dachte, das hätten wir abgestellt. Und ja, dem war nicht so. Also es war wirklich unerträglich, sich dieses Spiel anzugucken. Ich muss auch sagen,
oh, echt so schlimm, ja?
Ich fand es wirklich, es war sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr aufreibend und es war auch sehr, ja, ernüchternd. Komme ich gleich zu. Also, wie sah mein Abend aus? Ich bin das erste Mal, es war immer ein großes Ziel, neben dem Besuch Anfang des Jahres, es war im Februar, mit Ehren-Erik bei SC Preußen Münster, als ich noch in Münster gelebt habe, mit dem Rad mal zum Stadion zu fahren. Das habe ich natürlich beim Preußenstadion damals gemacht. Und das habe ich jetzt am Freitag auch wieder gemacht, weil die Ansage vom BVB und auch den örtlichen Behörden war, planen Sie Ihre Anreise rechtzeitig, planen Sie viel Zeit ein, kommen Sie früh, weil in der Westfalenhalle der Benachbarten ist Florian Silbereisen mit dem Schlagerboom zu Gast. Das heißt nochmal 10.000 Leute mehr. Und wieso lässt sich sowas nicht verhindern? Weil die DFL den Spielplan zu knapp immer rausgibt. Sonst wäre das auch sicherlich anders geplant gewesen. Nur, Entschuldigung, wie dem auch sein sollte. Es war klar, es war noch irgendwie eine Messe in der Stadt. Ich habe auch dann, als ich vor Ort war, eine WhatsApp von einem Stuttgarter Arbeitskollegen bekommen, der auf dem Rückweg war, weil er auf einer Expo war in Dortmund und auch total im Verkehrschaos versunken ist. Die Pauli-Fans waren eine halbe Stunde zu spät, weil sie im Stau auf der B1 gestanden haben. Also die aktive Fanszene von Pauli war erst, glaube ich, gegen 25. oder 30. Minute im Gästeblock. Daher auch die Pyro-Show wahrscheinlich auch erst zur zweiten Halbzeit und nicht zur ersten. Und ja, also die Anreise war gut. Ich bin schön hingeradelt, ganz stabil, 25 Minuten, habe den Stau passiert. Die Autos standen quasi neben mir, weil ich fahre dann auch die Bundesstraße quasi Richtung Stadion. Daneben ist ein gut ausgebauter Radweg. Habe mich da so durchgeschlängelt und ich muss sagen, das hat erstaunlich gut geklappt. Parken ist da kostenlos, ist überwacht. Da sitzt ein Pförtner davor, der gibt dir ein Zettelchen in die Hand. Du schließt dein Rad ab, kriegst mit dem Zettelchen, du holst dann auch nach dem Spiel dein Rad wieder ab.
Aber wo ist es da genau, dass man sich das vorstellen kann? Also wie weit weg vom Stadion?
Wie weit weg? Weißt du noch den Erdhügel, wo du quasi den Signali, kein Signali Iduna Park ausgerufen hast, wo wir auf Lutz damals gewartet haben beim Paris-Spiel? 50 Meter davon.
Oh, das ist ja sensationell.
Ja, genau. Natürlich kannst du die letzten 300 Meter nicht mehr Fahrrad fahren, weil einfach überall Menschen sind. Da schiebst du das Rad. Nur der Parkplatz ist wirklich sensationell. Also das ist die sich auskennen, unten am Freibad. Und da können, glaube ich, 200 Räder abgestellt werden und Motorräder und Roller. Es gibt noch weitere Fahrradstationen um das Stadion verteilt, wo natürlich noch größere Kapazitäten sind. 200 Räder klingt jetzt nicht so viel, nur da oben ist noch, an anderen Stellen ist noch mehr Platz. Ich glaube, der Fahrradplatz öffnet 100 Minuten vor dem Spiel und schließt 60 Minuten nach dem Spiel. Also ist wirklich perfekt. Mhm. Und ja, du kriegst diesen Zettel, den solltest du in der Tat nicht verlieren, weil du gehst dann einfach wieder auf den Platz, schließt dein Rad wieder ab. Und beim Ausgang musst du diesen Zettel vorzeigen und der Kollege von der Wachposten hat quasi vorne an deinem Bremskabel den gleichen Zettel dran gemacht und nur so kriegst du auch dein Rad wieder. Ja, sonst lässt er dich nicht vom Hof, wenn die beiden Nummern, die da drauf sind, nicht matchen. Genau. Und ja, das war super easy. Dann noch da ein bisschen rausschlängeln und dann bin ich da durch die Nacht von am Freitagabend zurückgeradelt und das hat echt gut gepasst. Da war dann natürlich auch nochmal Verkehrschaos hier auf den Bundesstraßen drumherum Richtung Autobahn. Das aber alles mit dem Rad war schon entspannt und ich habe ja das E-Bike meiner Frau genommen. Von daher bin ich dann auch alle Berge ganz entspannt hoch und runter gekommen. Genau, und zum Spiel habe mich wieder vorher mit meinem Dauerkartenkompagnon Marius getroffen, der dann den ich auch mal hier irgendwann mal reinholen muss. Ich weiß, du magst keine BVB-Vibes mehr hier hören, nur der ist ja auch sehr, sehr lange schon mit Tilly befreundet und die beiden haben sogar eine Unternehmung zusammen, eine geschäftliche Beziehung. Und
ach, dieses Grill, dieser Grillquatsch oder was?
Das und auch noch eine Fensterbude und so. Also wenn du mal Fenster brauchst, kannst du die bei ihm auch kaufen. Nur
Support your local dealer, da will ich hier den Fensterbauer aus dem Ort, ey, mit dem ich bei den alten Herren spiele. Schöne Grüße an Sven.
Ja, okay. Schöne Grüße, ja. Und bei mir sind die Locals halt Marius und Till. Nur die, ich frage ihn so, ja, was ist mit Tilly eigentlich? Wie viele Spiele guckt er? Dann sagt er nur, ach, Till. Ich sag so, warum? Ein Spiel die Saison. Der hat sein ganzes Wissen von schwarzgelb.de. Mach dir keine Sorgen. Dann ist das alles klar. Ich sag so, Marius, ich muss dich auch mal einladen. Er meint, ja, nur
aber,
ich erzähl da nicht.
Aber
so viel,
ganz kurz, Marius, welches Wissen?
Ja, dann hast du jetzt in die Luft geschickt den Fall. Nur, ja, also genau so ist es dann. War echt wieder cool. Marius hat halt unglaublich viel zu erzählen. Der ist in jungen Jahren, also er ist ja mein Alter, Mitte, Ende 30, er ist vor 20 Jahren quasi, als es sehr schlecht um den Verein stand, quasi in der Gründungsphase von TU mit dabei gewesen und so weiter. Also da hat er wirklich eine Menge zu erzählen, war lange da auch aktiv. Und in der Ecke, in der wir beide da oben ja hocken, quasi in der Südwest, da sind auch echt viele Alt-Ultras und auch Hools und so, die ihr alle kennt. Das ist echt ein bisschen verrückt da oben. Nur ja, es ist schon auch immer da oben dann wenigstens noch ein bisschen gute Stimmung. Wobei die Stimmung im Stadion am Freitag auch wirklich, das lässt auch nochmal zu wünschen übrig. Also es ist echt krass, wie sehr dann doch mittlerweile in der Dortmunder Fanszene die Stimmung vom Geschehen auf dem Rasen abhängt, was früher schon definitiv mal anders war. Gut, sportlich, was soll ich sagen? Das, also mit der Leistung kriegst du gegen, ich glaube, das nächste Heimspiel ist gegen RB, da kriegst du 4 Dinger wahrscheinlich. Dann das darauffolgende ist gegen Freiburg, da kriegst du 3 Dinger und danach kommen die Bayern, danach kriegst du wieder 5 Dinger. Also ich glaube, der November, der wird wirklich unangenehm, weil im Gegensatz zu Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen oder auch den Bayern hatten wir bis dato nur Frankfurt und Stuttgart, wo ich sagen würde, das wären ansatzweise Teams, Stuttgart jetzt mal wahrscheinlich in Klammern, die da oben mitmischen, alle anderen kommen halt noch. Das kann schon auch richtig unangenehm werden. Ne? Wir tun uns richtig, richtig schwer gegen die kleinen Gegner. Und gut, wie Till auch schon dir rübergeworfen hat gestern Abend, wir können fast dankbar sein, dass wir am ersten Spieltag auf euch getroffen sind. Sonst wäre das wahrscheinlich in der Form, in der ihr aktuell unterwegs seid, auch anders gelaufen. Und sich der BVB quasi durch die Liga. Und mal kurz zu den 10. Es ist ja eigentlich schon... Eigentlich hätte es ja 1-0 für Pauli stehen müssen. Wir haben das gar nicht so richtig gesehen, dass das noch irgendwie abseits gewesen ist. Die haben ja auch da ein bisschen rumgefummelt mit der Linie, habe ich dann in den Highlights gesehen, ob das alles so richtig war. Könnte man auch nochmal ein Fragezeichen Richtung
VAR machen. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also vielleicht auch nochmal als Hintergrund, diese Woche ist die Verbindung relativ mau und deswegen müssen wir immer, oder ich versuche, dich ausreden zu lassen, weil das ja auch oft schon kritisiert wurde. Aber es soll natürlich auch kein Monolog werden. Und deswegen nimmt es uns da nicht übel, wenn wir so ein bisschen versetzt reden. Aber genau, also erstmal 1-0. Da habe ich auch, ich habe erst davon gelesen, dass sich der Blessin von Pauli, der Trainer, echauffiert hat. Und der Punkt ist einfach, dass der VAR ja nur eingreifen soll, wenn es eine ganz klare Fehlentscheidung ist und du siehst bei Emre Can nicht eindeutig, wo sein Körper endet. Und dann war auch noch ein Punkt, wann wurde diese Linie gezogen? Also wenn der Ball, also weiß nicht, wenn der Fuß den Ball berührt oder wenn der Ball kurz davor ist, den Fuß zu verlassen. Und da hat die DFL, glaube ich, oder der DFB, nee, der DFB, glaube ich, der Schiedsrichter ist ja über DFB, ne? Und die haben nochmal 3 Bilder im Nachgang veröffentlicht und das Ganze erklärt. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, Schaden sieht man einfach nicht. Und das ist dann halt ein reines Interpretationsding. Aber jetzt ist ja die Frage, wenn der VAR sich nur melden darf, wenn es ganz klar ist und es auf dem Video nicht ganz klar ist, dann würde man ja eigentlich dazu tendieren, die Tatsachenentscheidung auf dem Platz zu lassen und die war Tor, weil der Linienrichter die Fahne unten gelassen hat und der Schiedsrichter das Tor so gegeben hat. Das ist abermals einfach eine Farce, weil anscheinend diese Regeln nicht richtig umgesetzt werden. Und das ist jetzt, klar, das ist jetzt irgendwie zugunsten von Borussia Dortmund, aber ich sehe das auch beim Eintracht-Spiel absolut kurios. Das ist wirklich, ich komme damit, ich weiß nicht mehr, damit umzugehen. Also ich finde, das versaut. Also andersrum wäre es ja auch schlimm. Ich glaube, ohne VAR würde man sich auch aufregen. Aber es versaut einfach dieses Spiel, finde ich. Es ist so ärgerlich.
Ja, vor allen Dingen, es wurde, ich glaube, von den beide Tore von Pauli wurden überprüft und zu Recht, im Stadion ist es halt einfach scheiße. Ich sitze ja jetzt ein bisschen mehr im Stadion als die letzten Jahre und das ist wirklich, zu Recht gehen auch alle dann auf die Barrikaden. Es wird ja sofort auch von der Süd, auch wenn es gegen uns ist, intronisiert. Scheiß DFB, ihr macht unseren Sport kaputt und so. Also das ist schon, es ist sauätzend. Irgendwie das Tor fällt, alles jubelt, alles liegt sich in den Abend. Auf einmal, eine halbe Minute später, siehst du auf der Anzeigentafel das Logo vom VAR und dann denkst du dir so, oh nein. Und dann stehen sie da 3-4 Minuten rum, überprüfen alles, dann nimmt er den Treffer zurück, dann liegen wir uns, jubelt in den Armen. Also es ist alles irgendwie auch eine Phase, ein Erlebnis vor Ort, ja.
Absolut, also da muss ich auch sagen, das einzige Tor von Pauli dann, da hätte ich gedacht, also erstmal Weltklasse-Schuss, geiles Ding, Wahnsinn. Ja, schön reingezimmert, was für ein Brett. Und dann gab es da in der Wiederholung, wurde da erwähnt, dass der eine Typ, der im Abseits steht, halt einfach vor der Nase steht, im Sichtfeld steht, aber das wurde nicht zurückgenommen. Und da habe ich gedacht so, hä, das verstehe ich nicht. Und das hatten wir auch letzte Saison schon, da wurde es einmal, glaube ich, gegen die Eintracht gepfiffen und dann für die Eintracht nicht. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Der steht ganz klar im Abseits, der Ball geht genau dahin, wo er steht. Für mich ist das ganz klar dann aktives Abseits, weil der Torwart den Ball nicht so richtig sehen kann. Weil er genau da einschlägt, wo der Paulianer steht. Und das andere ist halt, das hätte ich eher gegeben, das 1-0 für Pauli, als das 1-1. Und ich verstehe es nicht.
Ich bin völlig deiner Meinung. Ich habe es mir auch angeguckt in den Highlights nochmal und ich habe es auch nicht, also sie haben es nur in den Highlights bei mir, ich habe es auf der Zone dann abends noch Freitagabend geguckt, Hintertorkamera gezeigt und du siehst einfach, wie Kobel da steht. Auf einmal sieht er den Ball, noch einen Schritt macht, um schnell zu springen und einfach viel zu spät kommt, weil er den Ball halt nicht sehen kann. Und dann denke ich mir, hallo, warum zeigt ihr es nicht nochmal aus einer anderen Perspektive, irgendwie vielleicht nochmal tiefer, weil die Kamera, die hängt halt weit oben auf der, das müsste die Nord gewesen sein, Nordtribüne und ich denke mir einfach so, das ist doch auch eine Farce hier und ja, ich bin total bei dir, da wäre das erste deutlicher für mich gewesen als das zweite.
Ja, also das ist
gut. Gut, ich mache mal weiter, dann, wir haben uns wirklich sprichwörtlich ausgekotzt. Ist natürlich auch schwierig gerade, will da jetzt Nuri Sahin nicht zu sehr in Schutz nehmen, weil auch mit unserer B11 musst du dominant gegen St. Pauli auftreten, das war halt nicht der Fall. Und wir haben uns wirklich ausgekotzt über Benze Baini, 45 Minuten lang oder eigentlich das ganze Spiel, bis auf diesen kurzen Moment, wo er einen lichten Moment auch hat und mal eben seinen 7., glaube ich, Bundesliga-Treffer oder überhaupt Pflichtspieltreffer in seiner Karriere absolviert, indem er da fantastisch zum Kopf kommt und dann das 1-0 in der 40., 43. Spielminute macht. Und auch Pascal Groß vorher, mehr Schatten als Licht, der den Assist spielt, wo ich auch wirklich...
Aber das Tor von Benze Baini, das war wirklich ein geiler Kopfball, muss man sagen.
Ja, war mega geil, der senkt sich auch toll rein und hat er gut gemacht. Ich habe dann auch zu Marius gesagt, scheiße, jetzt haben wir uns 40 Minuten über den abgekotzt und dann hat ausgerechnet er die Bude. und wir haben uns auch über Groß abgekotzt, weil ich nicht verstehe, warum er den nicht von Anfang an mal draußen lässt. Der ist genauso schlimm wie Can mittlerweile, was der an Bällen verliert. Und vielleicht sitzt er auf dem Hype-Train Nationalspieler im Moment, dass Nuri ihn nicht einfach mal eine Pause gönnt. Nur er hat es dann erkannt und hat ja dann in der Pause auch ihn rausgenommen und Gittens gebracht, was meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung war, weil was der sich da in den ersten 45 Minuten abseits des Assists auf Benze Baini zusammengespielt hat, das war echt eine Frechheit. Also... Ja, von den anderen, ich meine, Sabitzer steht eh nicht gerne vorne links, müssen wir nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, aus der Not geboren gewesen, dass er da vorne eingesetzt wurde. Und von den anderen Malen auch Julian Brandt. Also teilweise siehst du nichts, ja. Und der Einzige, der wirklich...
Das ist wie so oft.
Die einzigen zwei Weltstars, die wir da haben aktuell, sind, der steht im Tor, das ist Kobel meiner Meinung nach, und der andere und ist unsere Lebensversicherung, Girassi, der bis zum Strafraum zurückarbeitet, um die Bälle zu holen. Das hätte es unter Füllkrug nicht gegeben. Das ist echt, also muss ich auch wirklich sagen, ja, also wir können froh sein, dass der Mann im Sommer zu uns gewechselt ist, weil was der da auch ackert und die Bälle festmacht, teilweise auch verteilt und ja, sicherlich manchmal auch unglücklich im Abschluss ist, nichtsdestotrotz kreiert er die Chancen mit und verwertet sie dann häufig auch vorne und ja, Gittens dann auch sensationell durchgesetzt, dann mache ich jetzt auch einen Punkt, bevor ich dich dann wieder zu Wort kommen lasse und dann nickt er den auch ein, 4 Minuten nach dem Strahl von Smith zum Ausgleich von St. Pauli, steht es dann 2-1, das Westfalenstadion fliegt mal kurz auseinander und ja, dann geht es dann so auch zu Ende. Nur Wahnsinn. Also so eine Performance gegen St. Pauli hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas da hinlegen. Hättest du mich vorher gefragt.
Ja, also ich habe, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, angefangen zu erzählen, dass ich die Zusammenfassung gesehen habe. Und da habe ich mir auch gewundert, wie viel Pauli-Inhalt kam, so gerade in der ersten Hälfte. Aber ich dachte so, hat Dortmund da schon wieder so schlecht gespielt? Das gibt's doch nicht. Also, ja, es ist, wie du sagst, man würde es nicht erwarten. Vor allem, also man kann natürlich auch sagen, ja, Dortmund, die haben noch nicht zusammengefunden und so weiter. Aber ich denke mir, nee, ganz ehrlich, ihr habt ja im Sommer ein gutes Transferfenster gehabt. Man ist wieder positiv in die Saison gegangen. Und vor allem, der Knackpunkt ist für mich eigentlich, ihr habt ja schon ein anderes Gesicht gezeigt. Und dann weißt du eigentlich immer, was in dieser Mannschaft steckt, was in jedem Spieler steckt. Und es ist abermals halt die Story, die Never-Ending-Story von Borussia Dortmund, dass sie immer wieder schlechte Spiele haben gegen schwache Gegner, dass sie es da nicht auf die Platte kriegen und dass sie einfach die Guten, die an guten Tagen ein Spiel entscheiden können, Gittens gegen die Eintracht, auch ein Brand, der mal irgendwann mal wieder einen Lauf kriegen wird oder ein Malen, dass die einfach nicht konstant sind. Und weiß nicht, das ist, ich weiß gar nicht, ich frage mich auch eigentlich, ob das interessant ist für unsere Zuhörer noch, weil es wird sich wirklich an, wie so täglich grüßt das Murmeltier. Es ist jede Saison das Gleiche. Das ist wirklich so, oder?
Ja, also. Es ist schlimmer als Terzic-Fußball aktuell. Auch das als Resümee jetzt mal nach 7 Spieltagen von 34. Und es ist wirklich, ich wünsche es Nuri Sahin, nur ich glaube ehrlicherweise nicht dran, dass er die Kurve kriegt.
Jo, time will tell, wie man so schön sagt. Ja,
Dienstagabend im Bernabeu.
Ja, ist doch geil.
Weil ich befürchte, also wenn wir da gewinnen, kaschiert das natürlich wieder über alles hinweg. Und ich meine, du hast Motzki Sammer vielleicht auch in den Einblendungen gesehen, wie der da ausgeflippt ist auf der Tribüne. Also ich frage mich, was macht der da? Der muss doch den Leuten dann auch mal sagen, so geht's nicht weiter. Dann soll er sich auf die Bank setzen.
Genau, also. ich finde, Sammer hat den geilsten Job der Welt. Der ist, der darf auf Top,
vielleicht Jürgen
der, kriegt
Klopp jetzt
der kriegt ein fantastisches, da müssen wir jetzt auch gleich drüber reden, der kriegt ein fantastisches Gehalt, der kriegt darf auf jedes Spiel mit, hat da super Sitze, der darf einfach nur rummeckern, sein Job ist ja eigentlich meckern. Dortmund verkackt seit Jahren und holt keine Titel und er ist trotzdem weiter der Berater. Das ist ja so geil, das ist ja besser als Kehl, der aussortiert wurde, besser als Watzke, dem man dann auch sagt, ja, du musst da mal hier was abgeben, besser als Terzic, der auf der Trainerbank dann auch ausgewechselt wird. Aber eine Konstante bleibt, Motzki Sammer auf der Tribüne. Obwohl einfach in diesem Zeitraum einfach nichts geholt wurde. Also einfach Stillstand. Das ist Borussia Dortmund, steht aktuell auf Platz 6. Nein, Borussia Dortmund steht aktuell auf Platz 6 und hat 5 Mannschaften vor sich, die weniger Geld zur Verfügung haben. Und das muss man sich mal hinter die Löffel schreiben. Da musst du dann mal auch mal den Berater hinterfragen.
Korrekt. Bin ich total dabei. Wahnsinn. Also sehe ich genauso. Ich bin gespannt, wie es da jetzt auch rumpeln wird. Je nachdem, wenn es keinen sportlichen Erfolg gibt, dann werden sicherlich große Fragezeichen hinter Sebastian Kehl und auch hinter Motzki Sammer gemacht werden müssen. Ja, muss Lars Ricken machen. Das ist seine erste Aufgabe, das mal zu sortieren.
Ich habe Quatsch erzählt. Es sind natürlich 5 Teams vor Borussia Dortmund, wenn ihr auf Platz 6 seid, aber eins davon sind die Bayern und die haben natürlich noch mehr Geld. Ja. Also 4
Teams. Deswegen, ich habe gerade mal parallel die Tabelle aufgemacht, weil ich nicht mehr sicher bin, wer noch alles vor uns steht.
Freiburg, Frankfurt, Leverkusen und Leipzig. Das sind die Teams, die weniger haben. Ja.
Aber gut. Frankfurt auch nur aufgrund eines besseren Torverhältnisses.
Ja, das ist ja am Ende der Saison, kannst du dafür auch nichts kaufen. Wenn wir das bessere Torverhältnis haben, dann werden wir vor euch stehen.
So. Apropos Torverhältnis, das ist doch eine gute Überleitung. Ist Harry Kane jetzt wieder vor Omar Marmoush?
Nee, ich wollte auch, genau, das ist ein guter Punkt. Ich wollte Harry Kane hier auch nochmal beglückwünschen. Ja, also sehr lange Torflaute für seine Verhältnisse. Gestern, zerstört mit einem Hattrick. Und es ist schon, es ist ein klasse Achievement für Harry Kane, dass er jetzt nur noch ein Tor hinter dem aktuellen Torschützenkönig der Bundesliga ist, und das ist Omar Marmoush. 9 also, Tore.
Ja, also der, mein Freund Steffen hat sich gemeldet, VfB Steffen hat sich gemeldet. Er hat auf jeden Fall am Freitag auch geschrieben, sehr hu, Junge, guineanischer Omar Marmoush, fand ich auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gestern Abend hat er nur geschrieben, Mission heute, Doppelpunkt, Kane wieder an Marmoush ranführen. Als VfB-Fan. Und dann er schrieb nur, keine Mittel, Bayern krass, VfB heute einfach ohne Courage. Ich habe keine Ahnung, was der Hoeneß-Plan war. So langsam merkt man auch die Mehrfachbelastung. Nationalmannschaft, ja praktisch 4. Wettbewerb mittlerweile für uns. Das könnte diese Saison zäh werden. Und ich habe ihm nur geantwortet, ich bin nicht traurig darüber, dass der eine oder andere Dortmunder da jetzt gerade nicht Teil des DFB-Kaders ist. Ja, genau.
Guter Punkt. So es war richtig krass. Kunze hatte in einer anderen Gruppe gefragt, könnt ihr alle Spieler aufzählen, die gerade im deutschen Kader sind und Stuttgart-Vergangenheit haben oder bei Stuttgart spielen? Und es waren wirklich 10 oder so. Das war wirklich krass.
Ja, gute Ausbildung.
Also natürlich, ja, du hast Leveling, du hast Führich, du hast Nübel, du hast Mittelstädt.
Wunderf.
Genau. Undav, das sind schon mal 5 Aktive, und dann gibt's ja noch so Konsorten wie Gnabry und Kimmich, die ja auch mal bei Stuttgart waren.
Ja, stimmt.
Das ist schon lustig. Und natürlich krass, die haben natürlich profitiert von der Verletzungsserie da auch wieder, aber die Länderspielpause war ja auch super erfolgreich. Also das haben sie, ich habe sogar das Spiel gegen Holland habe ich geguckt, und
ich habe keins gesehen.
Nein, ich fand's echt gut und interessant, dass wir mittlerweile wirklich so irgendwie Spieler haben, die anscheinend so Bock auf Deutschland haben. Und das hat in mir auch wieder so ein bisschen mehr Lust auf die Nationalmannschaft ausgelöst. Und ja, für Stuttgart, also, wenn du so viele abstellen musst, das ist natürlich eine krasse Belastung. Und gegen die Bayern jetzt, ganz ehrlich, Eintracht hätte genauso gut untergehen können gegen Stuttgart bei diesem super kuriosen 3-3. Das hätte Bayern auch 4-0 gewinnen können, in der Theorie. Aber so freut es mich natürlich, dass die Schwaben erstmal, Steffen, ich suche euch noch. Ah, okay, hinter Heidenheim sogar. Ja, jetzt habe ich euch gefunden.
Auch nur aufgrund des Torverhältnisses. Ja. Ja, also ein Punkt noch zu, von wegen Nationalspieler, die Bock auf Deutschland haben. Sollen wir über Bernd Leno sprechen oder das einfach galant übergehen?
Nee, ich finde, können wir adressieren, diskutieren. Ich finde das von beiden Seiten vollkommen fein.
Ja.
Ich finde das wirklich super, weil es ist, ich weiß nicht, warum da ein Fass draus gemacht wird, aber so, Nagelsmann hat ihm halt ganz klar gesagt, dass er, wenn, glaube ich, als Nummer 3 kommen würde, und dass er natürlich erwartet, dass er sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Und wenn Leno sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich würde Spielzeit erwarten, dann sind das zwei verschiedene, dann hat jeder die Wahrheit gesagt. Und dann ist es vollkommen okay, so agree to disagree, dass man nicht zusammenkommt. Ich finde das klasse.
Total, sehe ich auch so, ja. Gut, die Mehrheit, deswegen wird eine Schlagzeile draus gemacht, weil du erwarten würdest, egal wie auch, also so wie es Kimmich auch gesagt hat, egal ob du Spielzeit bekommst oder nicht, es sollte eine Ehre sein, in den DFB-Kader berufen zu werden und dann halt auch da zu spielen. Und wenn er das anders sieht, finde ich, also toleriere ich natürlich da auch die Meinung. Also
genau. Ja, also finde ich auch so. Ja, natürlich wäre es geil, wenn du nominiert wirst, aber du musst halt auch Leno verstehen, der ist im Im Abend seiner Karriere, der war schon, glaube ich, die Nummer zwei in der Nationalmannschaft. Der stand, glaube ich, immer vor den Torhütern, die jetzt gespielt hatten, mit Baumann und Nübel.
Ja,
Und
genau.
da finde ich es aus seiner Sicht auch irgendwo okay, diese Meinung zu haben und dann zu sagen, ja gut, dann halt nicht.
Ja, genau.
Ja. Gut, Jürgen Klopp. Oh.
Ach so, ja, da sprechen wir über RB. Ja, Jürgen Klopp, da ist in dir was gestorben, hast du geschrieben.
Richtig, da ist ein Stück Fußball in mir gestorben. Ich vermute, dass du es anders sehen wirst, deswegen wird es ganz, ganz interessant jetzt. Also aus meiner Sicht. Ich werfe ihm da gar nicht vor, so von wegen, er hat keine Energy mehr. Jetzt kriegt er Energy. Sondern es ist ja ein, also rein argumentativ aus dieser Logik her, so er hat jetzt jahrelang geile Vereine trainiert und als Trainer hast du wahrscheinlich auch ein ganz anderes Arbeitspensum als diese Position, die er da jetzt einnimmt. Das verstehe ich, er will junge Spieler entwickeln und so weiter. Ja, das hat er schon immer gemacht, das war immer seine große Stärke. Ich frage mich natürlich, ob er das so kann in dieser Position und ganz davon ab. Ich habe ihn halt immer wahrgenommen als jemanden, der die Massen begeistert, der die Massen mitnimmt, der traditionsreiche Vereine coacht und auch nur in diesem Umfeld funktioniert. Das glaube ich halt. Weil so, was hat er am Anfang gesagt von Liverpool? We have to change the people from doubters to believers. So, ja. Und da frage ich mich, und dann unterschreibst du bei Red Bull. Und dann, was ist da deine Mission?
Ja,
we have to change the people
ist ja eine
from...
Ganz andere.
Ja, ja, genau. aber von was? Von Klatschpappenpublikum zu engagierten Klatschpappenpublikum?
Nein,
oder
was ist
da
seine
Rolle?
Seine Rolle ist,
ja, aber ich
Spielphilosophie weiterzuentwickeln für alle Vereine. Und ja, damit konterkariert er natürlich das komplette System, wenn er sich vor den Karren spannen lässt, quasi verschiedene Farmvereine darauf zu drillen, dass sie den Fußball von RB Leipzig am Ende weitertragen und dann Spieler liefern in Zukunft aus diesen anderen Vereinen und dass auf der ganzen Welt quasi der gleiche Fußball gespielt wird. Und das macht er,
okay,
da
also
wird er beraten und was ich ihm schon anrechne, also erstmal finde ich es anmaßend in vielen Teilen, deswegen habe ich damals auch so gelacht, darüber zu urteilen, wenn jemand einen Job annimmt und was maße ich mich an, darüber zu urteilen, das gut oder schlecht zu finden. Nur ich mag Jürgen Klopp sehr gerne und er wird sich dabei auch was gedacht haben. Vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung, mal so ein bisschen an seinem Sockel, auf den er ja von den Fans gestellt wird, nicht von ihm, weil er hat mit über 40 Marken oder was Werbung gemacht die letzten 15 Jahre und alles verkauft, was es zu verkaufen gab für Geld. Und das auf den Sockel, auf den er gehoben wird, wird er ja nicht von ihm selber gehoben, sondern von den Menschen, die ihn wahrnehmen. Und ja, vielleicht ist es jetzt einfach mal auch an der Zeit, weil er selber gesagt hat, er will zurücktreten, weniger tun. Er lebt jetzt auf Mallorca. Von da aus kann er diese Rolle fantastisch einnehmen. Von da aus geht mittlerweile ein Flieger, ein Direktflug nach New York. Der muss wahrscheinlich einmal im Monat nach Salzburg, um Olli Minzlaff die Hand zu schütteln und im Hangar 7 essen zu gehen. Da kann er auch super hinreisen. Und dann wird er ganz fröhlich um die Welt jetten, sich die RB-Vereine angucken, tolle Talente wahrscheinlich entwickeln, eine Fußballphilosophie weiterentwickeln. Ich glaube schon, dass das, also ich finde den Job mega und ich glaube, da kann man ihm nur zu beglückwünschen. Was ich natürlich total krass finde, ist, also dass jetzt eigentlich die drei besten deutschen Trainer Nationalmannschaften trainieren oder sich bei RB in eine Strategieposition setzen. Das finde ich halt auch irgendwie bemerkenswert, was so die letzten zwei Wochen alles so passiert ist. Da können wir gleich nochmal zu Thomas Tuchel reden und Julian Nagelsmann, der ja schon länger beim DFB aktiv ist, nur das ist schon auch eine interessante Entwicklung und spricht jetzt nicht gerade für den Vereinsfußball, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Und ja, Jürgen wollte, glaube ich, einfach jetzt mal was machen, wo er Ruhe hat. Und wahrscheinlich wird er mit Mario Gomez dann um die Welt chatten.
Nee, also ich finde, ja, also klar, du kannst, wie du sagst, es ist jedem selbst überlassen und ich lasse ihn da ja auch im Sinne in Ruhe und sag jetzt nicht, hey, weiß nicht, du Idiot oder sowas. Ich habe ja bewusst nur geschrieben, so ja, mit dieser Entscheidung stirbt so ein bisschen Fußballromantik in mir oder sowas. Und ist tatsächlich auch so, weil ich ihn auch so wahrgenommen habe, dass er halt vor allem mit dem mit der Wucht der Fans gearbeitet hat als Trainer und deswegen die Dinge erreicht hat, die er erreicht hat, weil er auch gegen das System, so in meinen Augen, gegen das System Manchester City stand, weil er ja auch gesagt hat, ja, wir können nicht wie City so viel Geld ausgeben und so weiter, was ja auch stimmt und einen Ursprung hat und sich dann aber... Ich glaube, City hat ja sogar eine Vergangenheit, ja. City hat eine Vergangenheit, die welche Musiker sind da Fans
Oasis.
Von?
Oasis.
Oasis, genau. So, das hat ja einen Ursprung. Ja, genau, die Gallagher Brüder. Das hat ja einen Ursprung und die Fans gibt's auch weiterhin. City wäre wahrscheinlich nicht ganz so weit und hätte niemals United überholt ohne das Geld aus dem Ausland. Aber da gibt's eine Tradition und alles was RB steht, ist halt einfach nur die Vermarktung von diesem Drink. Und deswegen finde ich das sogar irgendwie irgendwo noch schlimmer, weil das halt keinen Ursprung hat und weil auch diese, dafür das, wofür er steht, er hat es immer, seine ganzen Titel und seine ganzen Erfolge hat er halt immer mit so einer Fanwucht erreicht. Und dieses Konstrukt steht für mich im kompletten Gegenteil. Das ist einfach komplett konträr zu dem, was ihn und seine Erfolge ausgemacht haben. Es kann natürlich sein, dass er da erfolgreich ist. Es kann natürlich sein, dass er da erfolgreich ist mit dieser Spielphilosophie etablieren und so weiter. Aber, und dass es ihm auch Spaß macht und dann ist es eine tolle Sache. Es ist einfach nur, ich finde es einfach nur sehr, sehr schade.
So. 100% und du darfst nicht, also zwei, drei Punkte noch dazu. Du darfst nicht vergessen, er wird eine ganz andere Rolle da einnehmen. Er wird nicht an der Linie rumspringen, ja. Das wird weiterhin Marco Rose tun. Zweitens hat Liverpool, ich meine, es ist ein privat besessener Verein, auch nicht unerheblich investieren können in der Zeit, in der er da war. Wir müssen uns die Zahlen nur mal angucken. Natürlich nicht auf dem Level wie in Manchester City. Und ich glaube, Zeigler und Köster hatten es auch. Jetzt ist die Frage, wenn du schon anfängst zu vergleichen und abzuwägen, was ist denn schlimmer? Einen Verein zu gründen, wo von Anfang an klar ist, okay, die sind nur hier, um einen Energy Drink zu promoten oder einen Verein zu kaufen, ihn von innen auszuhöhlen und einfach vor deinen Karren zu spannen für deine Interessen. Weil dann bin ich auch eher bei Arne Zeigler, der sagt, ja, das ist eigentlich das, was bei Manchester City passiert ist, viel, viel schlimmer.
Ja, habe ich auch gehört. Heißt sich auch drüber nachdenken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es ist natürlich so, wenn du Mitglied bist, also jetzt oder Mitglied und Fan und so weiter, stell dir vor, bei Borussia oder bei der Eintracht würden jetzt Investoren reinkommen und auf einmal spielst du halt mit um die Champions League und so weiter. Das kannst du ja wahrscheinlich gar nicht per se ultra scheiße finden. Weil
ja, weiß ich nicht. Die Rheinmetall.
Also es gibt wahrscheinlich, aber also es gibt wahrscheinlich Leute, die finden das scheiße und wenden sich dann ab und dann ist ihr Verein tot und das ist sehr traurig und das geht so nicht. Aber klar, du hast jetzt, du kannst es ja auch nicht unbedingt scheiße finden, wenn du jetzt mehr Erfolg hast. So die Eintracht, die hat natürlich auch sich in der Vermarktung dermaßen professionalisiert und jetzt gibt es hier, weiß nicht, den Eintracht Frankfurt Lachs im Supermarkt zu kaufen. Da denkst du dir halt auch, boah, wie weit wollt ihr das noch drehen? Ich gehe am Sonntag, am Donnerstag mit Lino zum Europa League Spiel gegen Rigas und zahl 62 Euro für ein Ticket. Gib da also mal galant 124 Euro aus, um mit meinem Sohn ins Stadion zu gehen. Das ist halt auch irgendwo scheiße, ja. Als einfach, weiß nicht, früher konnte ich mir für 12 Mark in Hanau ein Ticket kaufen, bin am gleichen Tag ins Stadion gefahren, in den G-Block. Geht halt auch nicht mehr. Aber trotzdem finde ich ja die Eintracht gerade mit der Entwicklung geil. Und zum Thema RB, finde ich nicht. Ich finde es trotzdem verwerflicher, den Startplatz von SV Markranstädt aufzukaufen und dann in der 5. Liga zu starten, statt wie, glaube ich, weiß nicht, Borussia Dortmund Frauen in der untersten Liga zu starten oder wie Delay Sports in der untersten Liga zu starten. Und ich finde nicht, dass man das außer Acht lassen darf. weil auch RB zum Beispiel auch ein Salzburg aufgekauft hat und von innen kaputt gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass RB, also es ist nicht so, dass, wie Zeigler das dahingestellt hat, es ist nicht so, dass ein RB einfach nur neue Marketingvereine gegründet hat und in der untersten Liga angefangen und dann sich ganz nach oben gearbeitet hat. Nein, die haben auch Vereine aufgekauft, aber die haben sie richtig kaputt gemacht. So beim Salzburg hat sich ja komplett, die haben die kompletten Farben geändert. Die haben alles neu gemacht. Die wollten dann irgendwann nur noch, dass die als Kompromiss, weil die Fans sich ja beschwert haben, dass das Lila verschwindet oder das Violett oder was die da hatten, ja okay, dann machen wir halt was rein, dass der Torwart lila Stutzen trägt, aber ansonsten gehen wir schon auf unser Red Bull rot-weiß. Und dann haben die sich zu Recht beschwert und gesagt so, nee, fuck you, wir gründen jetzt unser eigenes Salzburg und gehen dahin. Also gerade am Beispiel von Salzburg finde ich, dass man schon auch sagen muss, dass RB sich sehr viel geleistet hat, was so ähnlich ist wie bei den Investoren aus Saudi-Arabien, wenn sie Vereine aufkaufen.
Ja, also ich muss nicht unterschreiben, wie schlimm beides ist, weil ich meine, zur Austria gibt es auch eine Fannähe bei der Borussia. Marius, wie gesagt, da haben wir ihn wieder, ist sogar damals dahin gefahren. Der war ein paar Mal da, der hat auch noch ein paar Fanutensilien von der Austria Salzburg. Da gab es ja starken Support aus der BVB-Fanszene auch. Und ja, also es ist alles bekannt. Ich bin völlig bei dir und ich weiß auch, dass Jürgen, was das Geschichtswissen zu RB anbelangt, ein bisschen falsch gewickelt ist. Es wurde ja jetzt in den letzten Wochen auch, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dieses Video-Snippet geteilt, wo er vor 2 Jahren sich zu RB geäußert hat. Und dass er diese ganzen Details, dass der SV Markranstädt einfach gekauft wurde, wohl auch im Einvernehmen des SV Markranstädt, das muss man noch dazu sagen, und dann hochgepusht wurde. Und hochgepusht wurde natürlich auch in jeder Liga, hatte RB immer den höchsten, den doppelten oder dreifachen Etat zu den Top-Vereinen in der jeweiligen Liga, in der sie damals waren, als sie hochgegangen sind, bis in die Bundesliga. Genau. Und dass das nicht sauber ist, da bin ich ja völlig dabei. Jetzt geht es ja eher darum zu bewerten, warum ist das scheiße, was Jürgen Klopp macht? Ja, und da muss ich einfach sagen, ich weiß nicht, der Typ hat sich für alles verkauft. Weißt du, wir sind ja vertriebsnah, ne? Wir arbeiten ja beide so ein bisschen in der Kommunikations- und Marketingbranche und kannst du noch ein paar Markenpartner aufzeigen? Weil ich habe am 10.10., als das rausging, hat die Absatzwirtschaft einen tollen Artikel dazu veröffentlicht. Den hänge ich nachher mal in die Shownotes rein. Und der Artikel heißt Der Markenfriedhof des Jürgen Klopp. Und jetzt ist die Frage, wen kannst du noch aufzählen?
Er hat auf jeden Fall diese Versicherung.
Deutsche Vermögens AG oder wie das
Deutsche
heißt.
Deutsche Vermögens, genau. Ja. Er hat auf jeden Fall Bitburger oder sowas oder
Bitburger hat er nie gemacht, glaube ich, ja.
Erdinger, was war das?
Erdinger und früher noch eine andere Marke, aber Erdinger ist schon richtig. Erdinger macht ja gerade viel im Biergarten, sitzt da, glaube ich, sehr aktuell.
Ja. Irgendwas mit Mode war, glaube ich, auch mal. Mode? Ja, aber nee, ich glaube schon.
Na, komm, ich gehe mal durch. Also du erinnerst dich auf jeden Fall an Opel. Du, umparken im Kopf. Das war ja Jürgen damals.
Ja, ja.
Genau, dann davor hat er aber auch Werbung für Volkswagen gemacht. Ja, wusste ich auch nicht. Okay. Dann Deutsche Vermögensberatung. Dann hat er 2019, wahrscheinlich weil die auch irgendwie in Teilen Ausrüster von Liverpool waren, einen eigenen Sneaker mit New Balance rausgebracht. Den NB1X Jürgen Klopp 990V3. Also den hat er rausgebracht, kannst du vielleicht noch kaufen, wenn du da Sneakerhead bist. Dann ist er 2020 zu Adidas privat gewechselt, obwohl Nike der neue Ausrüster von Liverpool war mir auch nicht so bewusst. Deswegen rennt er immer privat und auch am Fuße immer mit Adidas-Klamotten rum. Snickers, da hat er auch einen Spot gemacht, von wegen, wenn du hier hangry bist, dann bist du nicht Jürgen Klopp und so, wenn du dich daran erinnerst. Dann Warsteiner, alkoholfreier Genuss mit Tradition. Das war so vor ungefähr 10 Jahren. Da war er noch Dortmund-Trainer, da hat er sehr viel Werbung gemacht. Genau, 2014 bis 2016. Dann hat er für Kinder Country und für Brand Zwieback Werbung gemacht. Dann für Mitsubishi in seinen Anfangsjahren, als er wohl irgendwie noch bei Mainz war. Für die Ergo-Versicherung hat er Werbung gemacht. Dann für Kappa, als die BVB-Ausrüster waren. Dann hat er für Seat zwischendurch, da ist schon, ich glaube, nach VW und Opel jetzt die dritte Automarke, hat er Werbung gemacht. Volksbank hat er einen Werbespot gemacht. Erdinger hast du schon genannt. Dann Peloton, wer kennt ihn nicht? Jürgen Klopp auf dem Home Trainer. die Werbung hat, glaube ich, auch jeder gesehen. Nivea Men, Pflege wie der Coach, ja, den Spot hat vielleicht auch der ein oder andere wahrgenommen, 2021. Und jetzt kommen so ein bisschen die neueren Deals. Fischer Group, also er macht Werbung für Dübel seit 2023 und jetzt auch seit Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, Media Markt Saturn. Und on top hat er, als wir gewechselt sind von Kappa, natürlich auch eine Menge Werbung noch für Puma gemacht. Also er hat eine Menge Sportartikel durchgepeitscht und eine Menge Firmen, wie du jetzt siehst, hat er schon viel sein Gesicht hergegeben. Ja.
Absolut, ja. Also das war mir auch, also jetzt nicht alles im Detail, aber es war mir auch bekannt, dass er natürlich eine sehr präsente Mediengestalt ist und da sehr viele Deals annimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, also verstehe jetzt nicht, worauf soll das jetzt
hinleiten? Er macht es halt nicht wegen Geld, er macht es, weil er Bock auf die Aufgabe hat.
Das beweisen die Deals, oder was?
Ja, weil er ist der, ja, guck mal, der hat bei Liverpool was? 18 Millionen im Jahr verdient, knapp für 9 Jahre. Plus die Werbedeals, der ist 200 Millionen Euro schwer. Meinst du, der geht für 10 Millionen Euro zur RB, weil er sagt, er macht das wegen Geld?
Naja, aber andersrum, ich glaube nicht, dass er den Job angenommen hätte um mit 5.000 Euro im Monat. Also ja, Geld ist definitiv auch eine Rolle.
Ja, sicherlich, natürlich. Ja, 100%, nur er will auf jeden Fall nicht mehr an die Seitenlinie. Und ich glaube, ja, die Position ist doch mega geil, ganz ehrlich.
Ich glaube, die ist ultra scheiße. Was macht er? Also erklär mir doch mal, was der macht.
Ja,
außer rumfliegen und Spielphilosophie etablieren. Also.
Ja, also wir werden es ja dann sehen, wie er die Rolle mit Leben füllt. Wenn er jetzt natürlich jede Woche mit einer Dose vor der Kamera steht und Werbung macht, dann würde ich auch ein Fragezeichen dran machen. Nur,
na, ich glaube, du kriegst halt nichts davon mit.
Ja, genau.
Deswegen ist die
Aufregung so kurios.
Nee, aber ich deswegen finde ich es auch kurios, dass du sagst, das ist ein toller Job. Weil ich kann diesen Job noch gar nicht greifen. Ich verstehe nicht, wie sein Daily Business aussieht. Er fliegt dann einmal im Monat, wie du sagst, darunter und unterhält sich und etabliert eine Spielphilosophie. Das ist für mich noch ungreifbarer als bei Sammer. Weil letztendlich hast du immer Trainer im RB-Kosmos und RB steht ja schon für eine gewisse Spielweise. Immer genau, flottes Pressing, schnelles Spiel nach vorne. Ja, das ist sensationell, weil es halt so, weiß nicht, weil welche KPIs da definiert werden.
Um zu sagen,
ob er, ja, also ich meine, da kannst du auch mich hinstellen und sagen, ja, klar, entwickle ich das weiter. Wie denn? Ja, hallo, ich gehe einmal im Monat hier mit Rose essen. Ja, was meinst du, was der dazulernt?
Enorm. Ja, okay. Ja, absolut. Ja, also, das wird schon so sein. Nur de facto geht es ja auch darum, diese Spielphilosophie nach Japan in deren Club zu transferieren, nach Brasilien, nach Amerika. Und jetzt mal losgelöst davon, was du davon halten kannst. Sicherlich ist auch ein Faktor, dass es der Name Jürgen Klopp ist. Deswegen kriegt er auch 10 Millionen, weil er damit auch, ne, Image-Transfer muss ich dir nicht erklären. Nur am Ende wesentlich ruhigeres Leben. Er ist dem Fußball extrem nah. Er kann alle Spiele besuchen, auf die er Bock hat. Er wird überall hin eingeladen. Er ist gern gesehen. Er bleibt dem deutschen Fußball weiter erhalten. Also ich sehe da auch eine Menge positive Dinge, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, dieser Vertrag wird auf jeden Fall vorher aufgelöst. Der läuft 5 Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass er da Bock drauf hat, weil Jürgen Klopp an der Linie steht, er hat in seiner ganzen beruflichen Laufbahn hat er immer direkten Einfluss auf eine Mannschaft gehabt. Und ich glaube nicht, dass dieser indirekte Einfluss, ich mache mal hier Wischiwaschi da und erkläre euch, wie ich das jetzt angehen würde und ihr müsst es dann weitertragen in den Jugendakademien durch andere Trainer und so weiter. Denn letztendlich, er hat immer noch die Trainerdenke und würde das ja dann trotzdem diverse Entscheidungen anders treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihm Spaß macht. Ich glaube, wir sehen ihn spätestens in 2 Jahren oder sowas wieder in der Trainerposition. Wahrscheinlich eher ein Land als ein Club. Aber nee, glaube ich nicht.
Also ersteres kann das sein. 5 Jahre finde ich auch sehr lang. Zweiteres weiß ich nicht, weil, also ja, auch für ein Land kann auch sein. Ich frage mich halt gerade, der Typ, der stand im Januar, als er das verkündet hat, und wir haben es alle gesehen, du hast es körperlich an ihm gesehen, der stand vorm Burnout. Ja, und dass er jetzt bewusst, nachdem er 20 Jahre lang auf Top-Level gecoacht hat, viele Titel gewonnen hat und wirklich diese Belastung alle 2 Tage gefühlt irgendwo ein Spiel, dass er jetzt davon eine Pause haben will und jetzt auch ein bisschen zurücktritt, Also das finde ich total nachvollziehbar und hat fast an der Stelle Vorbildcharakter, wenn es jetzt an der Stelle vielleicht nicht RB wäre für viele Fans, das rote Tuch. Nur am Ende, wie er sein Leben gestaltet, obliegt doch ihm, ja, und welche Jobs er dann auch annimmt. Und ich denke, er wird wohl überlegt haben, ob das, also was das mit ihm auch als Person der öffentlichen Wahrnehmung machen wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie das ab Januar laufen wird. Ja,
nur ich denke, er ist auch einfach, ich denke, er ist natürlich so gefestigt, er wusste natürlich, was für ein Feedback da auf ihn zukommt. Er ist definitiv, er ist so gefestigt, dass er das aushalten kann. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das ist ja ein fantastischer Typ, der schon in unfassbaren Drucksituationen gearbeitet hat und auch herbe Niederlagen eingesteckt hat, ja, mit Dortmund, mit Liverpool, zweimal das Champions League-Finale verloren. Der macht immer weiter und der kann das schon gut einschätzen. Ja.
Also die Nummer gestern in Mainz hat er, glaube ich, nicht so kommen sehen. Also würde ich einfach jetzt mal unabhängig behaupten, dass sie den Banner hochhalten irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Irgendwas mit, bist du Menschen enttäuscht oder was? Kloppo vertraut Menschen, bis sie ihn einmal enttäuschen oder so. Das ist ein Zitat von ihm. Und das haben die Mainzer, hat die Mainzer Fanszene da hochgehalten. Also ich glaube schon, dass das ihm auch nahe geht und dass er das halt nicht kommen sehen. Also würde ich, so wie ich Kloppo immer wahrgenommen habe, die letzten 15 Jahre, 20 Jahre. Als zweites, was ich erlebt habe, kurz eine persönliche Anekdote. Letzte Woche hat Kevin Großkreuz sich ja im Rahmen seines Podcasts dazu geäußert, von wegen, er will ihn nicht mehr vor der Süd sehen und so. Es hat ja auch ist ja durch diverse Medien gegangen. Und ich war letzte Woche Freitag mit einem Bekannten in der Mittagspause hier bei so einem Schrammel-Italiener, aber fantastisches Essen, Nudeln essen. Und dann kam Kevin da rein.
Nein.
Oh, ja, klar. Und dann Kevin am Nebentisch gesessen und dann mit seinen Kumpels und ich habe nur aufgeschnappt, boah, ey, die Medien, ich habe nur gesagt, Jürgen ist mein Freund. Hat er ja dann abends auch nochmal auf Insta in einem Video-Statement rausgehauen. Ich habe nur gesagt, Jürgen ist mein Freund, nur dass die Fanszene natürlich ihn jetzt nicht unbedingt nochmal vor der Süd stehen haben möchte, vor allen Dingen, nachdem er sich hat vor 8 Wochen da richtig feiern lassen beim Abschiedsspiel von Kuba und Piszczek. Ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, ja. Und ich glaube, das hat Jürgen auch einkalkuliert. Was natürlich ein bisschen scheinheilig jetzt wirkt, ist, dass er da noch aufs Wappen geschlagen hat und, keine Ahnung, da, weiß ich nicht, tief im Herzen das Fanger hat. Das muss er schon einkalkuliert haben, dass das natürlich zu einer Zäsur führt. Und ich glaube, es ist ihm vielleicht auch nicht ganz unrecht, wenn er da von diesem Sockel mal ein bisschen runterkommt. Ja, ich will gar nicht wissen, wie sein Leben aussieht. Wenn der sich am mallorquinischen Flughafen aufhält, da kann er wahrscheinlich keine 2 Meter gehen. Ja, und ich glaube, da ist er vielleicht auch nicht ganz undankbar, wenn sich das mal ein bisschen verändert.
Ja. Die Fragen immer.
Guck dir Tilly an, der macht mit Podolski ein Bild am Flughafen München, der überall fotografiert er jeden, den er trifft. Ja, das mit, das muss er halt auch wollen als persönliche Person.
Ja, da denkst du dir als Kloppo natürlich, hey, ich werde immer angesprochen für Selfies, wäre viel cooler, wenn ich angespuckt werde.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, Nein. Ja, komm, lass
ihn zugang. Wir haben jetzt durch. Viel drüber geknetet. Genau. Was magst du denn noch? Was ist mit der Eintracht jetzt in Leverkusen gewesen? Große Schande.
Ja, wie gesagt, Dr. Felix Brich, das war wirklich eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen, die ich jemals gesehen habe. Es war wirklich, wirklich krass. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber am besten bei den Elfmetern. Ebimbe will den Ball aus dem 16er schlagen und dann kommt von hinten, glaube ich, Adli, der den Ball irgendwie so ein bisschen wegspitzelt und dann trifft Ebimbe dadurch den Ball nicht mehr richtig und für mich, für mich ist nicht ganz klar zu erkennen, ob er ihn jetzt trifft oder nicht, selbst in den Zeitlupen. Von der einen Seite, von der Gegentribüne aus war das, glaube ich, nee, von der Haupttribüne aus war Felix Brich im Weg. Konnte man einfach nicht sehen, was da passiert ist. Ob Adli war, glaube ich, definitiv zuerst am Ball. Aber ich weiß nicht, ob Ebimbe danach nur den Ball getroffen hat eben oder ob er auch Adli getroffen hat. So oder so, ich finde das, genauso wie der Elfmeter für die Eintracht, sind für mich die schlimmsten Elfmeter, bei denen ich unseren Sport hasse. Denn es sind so, für mich ist ja ein Elfmeter, ist ein freier Schuss aufs Tor aus 11 Metern, der, weiß nicht, zu 80%, 85%, 90% reingeht. Also es ist so gut wie sicher ein Tor. Und das dann, sowas in Situationen zu kriegen, in denen du denkst, Da war überhaupt gar keine Gefahr. Ja? Also Adli hätte den Ball weggespitzelt in der Richtung, er ist Richtung Leverkusener Tor gelaufen, raus aus dem 16er. Ja. So. Da dann Elfmeter zu kriegen, schwierig. Wie gesagt, er hat auf Elfmeter entschieden. Und da ich ja jetzt selbst argumentiert habe, dass man es nicht ganz aufklären kann, müsste man mit der On-Field-Entscheidung leben. Ja. So, das heißt, da muss ich also mit dem Elfmeter leben. Auch wenn ich sage, die Art und Weise ekelhaft einfach, weil für mich ist ein Elfmeter, du verhinderst eine klare Torchance oder verhinderst, dass der Stürmer abschließen kann und halt unmittelbare Torgefahr. Mhm. So, dann haben wir eine ähnliche Szene drüben auf der anderen Seite. Da trifft Andrich an der Ecke vom 16er Marmoush, wie er den Ball zurücklegt, auch überhaupt keine, da waren noch etliche Spieler im 16er. Überhaupt keine gefährliche Situation. Marmoush wird am linken Standfuß getroffen und geht danach, glaube ich, sogar noch einen Schritt mit dem anderen Fuß und lässt sich dann fallen, weil er dann realisiert hat, es geht halt alles in Millisekunden, ne? Dann hat er realisiert, oh, Andrich hat mich hier gerade getroffen, deswegen lasse ich mich mal fallen. Ist auch irgendwo eklig. Auf der anderen Seite denkst du natürlich, ja, anders kriegst du auch keinen Strafstoß. Das ist ja irgendwie so in der Bewertung von Szenen. Ja. Und dann geht der Ball irgendwann ins Aus, das wird überprüft, Brich geht runter, guckt sich diese Szene an. Und der Kontakt ist halt ganz klar. Und der Kontakt ist nicht, dass der Andrich zum Ball geht, sondern er trifft halt diesen Standfuß von Marmoush. Aber auch da denke ich mir, boah, das ist auch wirklich so, es ist eine minimale Berührung, es ist überhaupt keine gefährliche Szene. Finde ich auch einen ekligen Elfmeter. Aber wahrscheinlich hat eine Rolle gespielt, gibst du ihn vorher drüben auf der Seite, kannst du ihn jetzt auch hier geben und dann ist irgendwie noch ausgleichende Gerechtigkeit und dann denkst du wieder, pff, ja, okay, irgendwie, dann haben beide mal einen Elfer gekriegt. Gut, Boniface hat halt verschossen, Marmoush hat ihn reingemacht, dann steht das 1-1, von beiden Mannschaften ein gutes Spiel, Leverkusen war krass überlegen, dann kam die Eintracht mal wieder ein bisschen besser rein, Marmoush noch ein Ding ans Lattenkreuz genagelt, auch mal vor dem 1-1 sogar, war auch richtig schön, der ist halt einfach gut drauf, Ekitike und Marmoush, die beiden, das ist immer krass, wenn die Eintracht da auf Konter spielen und selbst wenn die anderen zu viert hinten sind, da brennt immer die Hütte, also irgendwie spielen die da gerade so gut zusammen, das ist schon schön zu sehen. Es war ja das 1-0 von der Eintracht. Und dann das 1-1, eines der schönsten Tore, das ich jemals gesehen habe, glaube ich. Was Leverkusen da gezaubert hat, das war wirklich klasse. Ich glaube, Adli war auf links, der war immer sehr oft frei. Adli auf Andrich, Andrich direkt auf Boniface, der direkt wieder auf Andrich und Andrich direkt ins linke Eck. Also das war wirklich so, so Barcelona-Vibes. Das war Wahnsinn. Das war wirklich so One-Touch-Football im 16er rausgespielt, wie du es besser nicht rausspielen kannst und abgeschlossen, flach unten ins lange Eck. Das war ein wunderschönes Tor. Dann macht Leverkusen das 2-1 mit einem und ich habe ja gesagt, Santos würde Trapo den Rang ablaufen und jetzt haben ja viele schon kommentiert unter dem Post der Eintracht so, hey, guck mal, wer wieder im Training ist, sollte eigentlich so, hey, cool, Kevin Trapp ist wieder da, Post sein und die Kommentare waren natürlich nur, aber ihr könnt ja jetzt Santos nicht wieder rausnehmen, der ist ja super und das ist ja echt bitter, ja, wenn du dann lesen musst.
Wollte ich dich fragen,
so, ja, für Kevin Trapp muss es super bitter sein, so, ey, Trapo ist eine Legende, aber ganz ehrlich, lass Santos drin. Und dann kannst du ja eigentlich nicht besser zurückkommen, als einen Elfmeter festzuhalten. Und dann hat er aber eine Flanke unterlaufen und beim 2-1, beim entscheidenden Tor von Leverkusen, kommt von rechts eine Flanke auf der Leverkusener Seite und ich glaube, Koch fälscht die ein bisschen ab. Also nur minimal und Trapp geht nicht mit den Händen hin, sondern es sah so komisch aus, geht mit dem Fuß hin, mit dem Fuß springt er raus, touchiert den Ball, dadurch irgendwie Bogenlampe an den zweiten Pfosten, wo Boniface den reinmacht. Also, und dann habe ich auch sofort Twitter gecheckt, irgendwie Eintracht Frankfurt 2-1, alle Kommentare gegen Trapp und habe mir gedacht, meine Fresse, jetzt wird hier, also ja, genau. Dieses Business ist einfach Wahnsinn. Erst recht als Torhüter. Wenn du einmal als Torhüter raus bist und die Nummer 2 macht einen guten Job, dann hast du wirklich die Arschkarte, weil dann ist so viel Druck bei dir und dann ist wirklich der erste Fehler bei dir, wird sofort kommentiert und bitte lass die Nummer 2 spielen. Da bin ich gespannt, was jetzt kommt. Toppmöller hat die Baustelle auch nicht ganz geschlossen. Er hat gesagt, dass Santos irgendwie Herausforderer ist. Das macht ja schon mal die Tür auf, ja?
Ja.
Dass man da einen Wettbewerb hat. Und ich bin gespannt, was dann passiert. Und dann kam halt die Nachspielzeit und da Chadecki schießt im Rauslaufen Tah an und dann Ball geht richtig weit nach oben. Ekitike läuft alleine aufs Tor, Tah hinterher und du denkst dir, geil, Ekitike muss das Ding jetzt nur noch reinköpfen. Und meine Interpretation ist halt, er hat den Ball nicht ganz richtig eingeschätzt. Aber ich trotzdem würde ich davon ausgehen, dass Ekitike den easy reingeköpft hätte, hätte ihn niemand berührt. Von hinten kommt halt Tah ohne Chance auf den Ball. Und ja, wie Rolf es sagt, Fußball ist ein Kontaktsport. Und wahrscheinlich würde das vielleicht im Mittelfeld nicht gepfiffen werden, aber ich denke mir halt so, Kontext. Kontext ist hier gerade, Leverkusen hat Scheiße gebaut. Der Ball fliegt auf ein leeres Tor zu und Ekitike hebt in der Luft ab, um den Ball reinzuköpfen. Und du hast ja in der Luft gar keine Möglichkeit, wenn du von hinten auch nur leicht geschoben wirst, dagegen zu wirken. Ja, du hast ja gar keine Möglichkeit, dich irgendwie zurückzudrücken oder sowas, weil du einfach keinen Kontakt hast. Du schwebst in der Luft in dem Moment. Und wenn du da geschoben wirst, dann wirst du diesen Kopfball nicht richtig setzen können. Und in meiner Welt ist es dann in dieser Gesamtsituation ein strafwürdiges Vergehen, weil Tah ganz klar den Kopfball von Ekitike verhindert und keine Chance auf den Ball hat und Ekitike zur Seite schiebt, auch wenn es so ein leichter Schubser ist, aber es ist trotzdem einer, der dann in dieser Szene ausreicht. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild, da finde ich, da sieht man es ganz gut. Es ist auch ein weit ausgestreckter Arm mit dem Ellenbogen. Du siehst, wie Ekitike sich da verformt. Wahnsinn. Und für mich ist das halt ein Elfmeter. Und beim Runterkommen tritt er ihm sogar noch mit dem Es war auch unabsichtlich, also ich unterstelle ihm da keine Absicht, aber kommt mit seinen Stollenschuhen auf seinen Bauch auf Ekitike auf, also fällt auf ihn drauf. Da schreiben dann die meisten, ja, war ja keine Absicht. Es war auch keine Absicht, falls Ebimbe Adli am Anfang getroffen hat. Er wollte ja auch nur den Ball wegtreten, also Absicht spielt ja in der Bewertung einer Szene, darf eigentlich keine Rolle spielen. Ja, und die Szene, die wird halt noch nicht mal angeguckt, weißt du? Und da denke ich mir halt so,
okay.
Das wurde nicht mal angeguckt und da hört es dann halt auf. Also ich meine, Leverkusen kann das Spiel gewinnen, wir können da auch mit einem Punkt rausgehen. Es machen mir einfach Spiele keinen Spaß, bei denen du dann so durch sowas, die durch sowas entschieden werden, durch so einen Schiedsrichter. Fehlleistung. Genauso war es. Also warte, ganz kurz noch die anderen beiden Sachen. Es waren in der ersten Halbzeit einmal wirklich ein Trikottest vom Feinsten. also wirklich, da hat der, wie heißt er, nicht Palacios, ich glaube Hinkapi, hat Götze gezogen, dermaßen krass am Trikot gezogen und es gab noch nicht mal einen Foul. Und Trikot ziehen in diesem Moment, das war vorm 16er, ist einfach Foul und gelbe Karte. Und in der zweiten Hälfte kriegt der gleiche Spieler nochmal eine gelbe Karte. Klar, jetzt kannst du sagen, er würde sich vielleicht ja, da wäre er damals, in der zweiten Halbzeit wäre er nicht so hingegangen. Aber ja, who knows, vielleicht wäre das dann eine gelb-rote gewesen. Und in der zweiten Hälfte dann genauso Marmoush, das hatte ich ja in die Gruppe gestellt, wird dermaßen hart an der Hose gezogen. Und es gab auch keinen Freistoß. Und da denke ich mir so, ey, Brich hatte wirklich, am Anfang pfeift er wegen jeder Scheiße einen Elfmeter. Und dann hat er eine Phase gehabt, in der hat er alles laufen lassen. Die klarsten Vergehen mit Trikot ziehen, mit Hose ziehen und so weiter. Es war einfach, und dann noch die Szene am Ende, das war einfach eine unfassbare Fehlleistung. Zu Recht Bams Note 6. Und ja, es ist einfach traurig, weil sowas macht halt ein Spiel kaputt. Es war ein gutes Spiel und klar, wir können da verlieren, aber es bleibt, ich hatte danach krass schlechte Laune wegen Brich, einfach.
Ja, habe ich gemerkt. Und trotzdem, ich habe nicht viel gesehen, außer das, was du mal so geschickt hast und so. Und jetzt sei dir gesagt, also im Vergleich zu dem, was ich da am Freitagabend gesehen habe, scheint das ja sehr unterhaltsam gewesen zu sein. Und ich habe jetzt richtig Bock, mir die Highlights von dem Spiel noch reinzuziehen. Also danke für diese Zusammenfassung und all die Details und die Einordnung. Ich will mir das auf jeden Fall alles angucken. Das scheint sich ja wirklich zu lohnen. Und ich würde mich freuen, wenn ich sowas vom BVB irgendwann mal wieder behaupten könnte. Also von daher, die Highlights kannst du dir sparen. Ja? Also deswegen schon und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zum Opening dieser Folge. Ich bin ganz dankbar, dass wir euch am ersten Spieltag hatten. Weil das ist, glaube ich, schon echt unangenehm, aktuell gegen die Eintracht zu spielen. Und ja, der Zug, der rollt ja eigentlich auch weiter. Gegen wen müsst ihr denn jetzt als nächstes? Ihr spielt jetzt am Donnerstag in der Europa League gegen Riga, hast du jetzt vorhin gesagt.
Genau, und da sind wir aus Lettland, Rigas. Und da bin ich im Stadion mal wieder, freue mich auch schon sehr drauf.
Okay. Rigas aus
Lettland,
nie gehört.
Und dann spielen wir bei Union Berlin. Und die sind ja Siebter, wir sind Fünfter. Also es ist ein wichtiges Spiel. Und ich glaube, ansonsten spielen wichtig, nämlich auch, es sind geile Spiele. Es ist nämlich auch Freiburg gegen RBL.
Oh, das ist auch gut. Ja, dadurch, dass das alles so eng ist da oben gerade, ist schon, schon auch geil. Also macht auch Bock. Und dann kommt Gladbach bei euch im DFB-Pokal nächste Woche Mittwoch und wir fahren nach Wolfsburg.
Genau, ich hoffe, dass, aber es sieht ja nicht so aus, Gladbach hat ja gestern gewonnen, dass sie bis dahin keinen neuen Trainer haben. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge.
Ja, absolut, das kann es auch sein. Okay, ansonsten habe ich eigentlich nur noch zwei Sachen. Nee, drei Sachen habe ich eigentlich. Wollen wir kurz noch über englischen Fußball reden? Wir sind jetzt schon auf über einer Stunde.
Ja, definitiv. Ja, aber 10 Minuten können wir noch.
Ja, Service Post für die Rasenballspötter, die jetzt ganz früh hören, heute Abend 17:30 Liverpool gegen Chelsea. Kann man sich, glaube ich, schon mal reinziehen. Und ansonsten, ja, die Hammers, die sind im freien Fall. Und die Woche wurde noch verkündet, dass Ineos, der neue Besitzer von Manchester United, nicht Eric Ten Hag rausfeuert, sondern Sir Alex Ferguson. Hast du das mitbekommen?
Boah, ja, das ist so krass. Um Geld einzusparen. Also erstmal, ich finde daran alles krass. Die haben ja Ferguson irgendeinen Millionendeal gegeben.
Ja, das ist auch schon geil. Ja.
Dass er einfach, und der macht ja nichts, er ist ja einfach nur, glaube ich, Repräsentant.
Genau.
Einfach so, weil es eine Clublegende ist und man in guten Zeiten war, alles klar, hier hast du einen Millionen-Deal. Und du denkst dir so, okay, das wäre schon Wahnsinn.
Das wäre
ja so. Ja.
Wir wollen dein Gesicht und, wir geben dir 10 Millionen im Jahr.
Und jetzt haben sie den Vertrag, glaube ich, gekündigt und Eric Cantona hat gesagt, dass es eine unfassbare Schandtat ist und dass man, dass Ferguson bis zu seinem Ableben einfach alles machen dürfte, was er wolle und dass es gar nicht geht. Also es gab sehr viel Backlash dafür.
Das Zitat habe ich sogar fotografiert, deswegen, das wäre mein Opening gewesen, wäre ich dran gewesen. Eric Cantona über die Causa Sir Alex Ferguson, ich werfe sie alle in einen Sack voll Scheiße. Ja, genau, also er ist nicht begeistert.
Cantona-Style nicht begeistert, nein.
Genau.
Ah, ja. Hey, ich habe ich habe auch Zusammenfassungen von, was habe ich denn geguckt vorhin? Sky Sport News HD und das war eigentlich ganz geil, weil dann kommen die ja immer mit so kurzen Spielberichten und haben auch englische Liga gezeigt, weil ich habe mich gewundert, dass Arsenal verloren hat gegen Bournemouth und die die haben aber, ich glaube, wie heißt der, Sibilla, oh, der französische Innenverteidiger, der hat rot bekommen. Er ist gelb. Weil kurz hinter der Mittellinie hat er einen Saliba, genau, hat er einen festgehalten, der hat sich fallen lassen und dann gab es erst gelb und Freistoß und dann ist der VAR hat sich eingeschaltet und hat gesagt, guck mal hier, der wäre allein aufs Tor gelaufen anscheinend und dann hat er wirklich rot bekommen für einen Zupfer kurz nach der Mittellinie und das fand ich schon sehr krass und genau, bei den Hammers, du hast ja angesprochen, da, die sind untergegangen gegen Tottenham, glaube ich, ne?
Mhm.
Und da hat Kudus am Ende, ist vollkommen ausgerastet. Du musst so wirklich, der hat einer, er wollte einem den Ball abnehmen, der ist dann hingefallen und es war schon ein Foul. Und er hat trotzdem nochmal zweimal unten nach dem Ball getreten, aber hat den Ball nicht getroffen, also hat nur gegen den Spieler getreten. Und dann haben sich alle beschwert und dann hat er noch zwei Spielern ins Gesicht gelangt. Also der hat richtig abgeräumt. Kudos, keine Scheiße. Ich supporte den Kommentar, der sofort gesagt hat, sofort 3 Monate sperren den Typen. Also da sind wirklich alle Sicherungen durchgebrannt.
Für die Hammers,
ja. Ja, gut. Ja. Und am Ende hat er nochmal den Gegenspieler gehämmert.
Gegenspieler gehämmert. Was mir gerade bei der Tabellenstudie aufgefallen ist, dass wenn Chelsea heute gewinnt, wäre Liverpool auf 1 mit 18 Punkten, dahinter City, Arsenal, Villa und Chelsea mit 17. Weil Arsenal jetzt verloren hat. Villa hat gewonnen. Ah, oh, City hat noch ein Spiel. Warte, gegen wen spielt City denn? Ah, die spielen jetzt gleich bei den Wanderers. Ja, okay. Nee, dann könnte City auf 1 springen. Dann wäre es mir lieber, wenn Liverpool gewinnt. Ja, okay. Nur wäre schon eng in der englischen Liga da oben. Das ist schon interessant.
Ja, ja, das ist enger als gedacht. Und ich finde es so geil, wie Arne Slot performt.
Ja.
Und wir gesagt haben, boah, das wird nichts, das wird nichts. Du musst Kloppo beerben, das wird nichts. Da hat man mal wieder richtig, richtig schön.
Ja, ins klar, gegriffen. Ihr hört uns wegen der Kompetenz. Ja.
Genau, ich habe noch aus der Bundesliga sind ein paar Sachen, habe ich mir aufgeschrieben, leider. Erstmal Bayern noch ganz kurz. Pavlovic bei der Nationalmannschaft ist er immer verletzt, muss immer abreisen. Und jetzt nach 8 Minuten ausgewechselt und ein Schlüsselbeinbruch wird die nächsten Wochen fehlen.
Das ist scheiße. Schlüsselbeinbruch ist ja die Fahrradfahrerverletzung, das ist unangenehm.
Ja, deswegen Folgentitel auf jeden Fall Pechlovic.
Pechlovic finde ich gut. Okay. Hat er ja auch, scheint sehr verletzungsanfällig zu sein.
Absolut, ja. Echt super, super schade. Dann ist mir aufgefallen, Hoffenheim mal wieder, Andriy Kramaric. Ist so ein wunderbarer Fußballer. Das ist so für mich Kategorie zu wenig im Rampenlicht, zu wenig Wertschätzung, so wie bei Berbatov. Berbatov war natürlich nochmal eine Ecke geiler, aber Kramaric ist wirklich ein geiler Kicker. Der ist schon seit Jahren, liefert der da bei der TSG ab. Ich hätte den gern bei einem anderen Verein gesehen, muss ich sagen. Dann habe ich noch Gladbach gesehen und Kleindienst hat ja Doppelpack, glaube ich, gemacht gegen seinen Ex-Club Heidenheim. Aber das eine Ding, hast du das gesehen?
Nee.
Flanke von außen und er macht den also richtig fest und er kann ihn nicht anders nehmen, aber macht ihn sensationell, lässt ihn durch die Beine und macht ihn mit der Hacke rein. Saugeil.
Mhm.
Richtig schönes Tor.
Gladbach, interessant. Ich bin mal gespannt, wo die am Ende rauskommen. Also ist echt.
Ach, ich glaube, irgendwo im Mittelfeld zwischen 9 und 12.
Zwei Punkte auf Union jetzt gerade. Wobei Union spielt heute noch. Aber wenn Union gewinnen sollte heute in Kiel, wovon ich ausgehen würde, dann ist ja auch schon eine kleine Lücke in der Tabelle. Ne? Hinter den internationalen Plätzen auf Heidenheim, dann von Dortmund 4 Punkte. 13 Dortmund, 9 Heidenheim und dann kommt der VfB mit 9 Punkten. Grüße an Steffen an der Stelle. das ist schon auch. Krass, und wir haben da 5-1 verloren, ne? So ist es. Aber gut.
Ich ärgere mich auch, dass ich Stuttgart so hoch gesetzt habe auf 7.
Ja.
Ah, schön.
Ja, ich habe Heidenheim auf Abstieg und die sind vor denen. Ja, gut. Dann
passiert.
Ich habe noch zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob ich die hier raushauen sollte. Eine, das hat mich wirklich schockiert. Nee, nicht schockiert. Es war eine, ich habe interessant, ich habe es wahrgenommen. Das ist die richtige Formulierung. Mhm. Mein lieber Arbeitskollege Sebastian, Grüße gehen raus an der Stelle. Auch Dortmunder, lebt im Rheinland, hat mich darauf hingewiesen. Stefan, wusstest du eigentlich, dass Nuri Sahin mit seiner Cousine verheiratet ist?
Nein.
Und da bin ich ja fast vom Stuhl abgefallen. Doch, also was? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu privat hier ist, aber es hat die Frankfurter Rundschau getitelt am 9.9.24. Vor unserem Aufeinandertreffen oder nach unserem Aufeinandertreffen muss das ja dann schon gewesen sein. Ja, und das ja auch schon seit, die haben ja auch Kinder, seit 14 Jahren oder so. Ja.
Nee, aber weißt du, wie da die Konstellation ist? Also Vater, Mutter oder Schwester, Bruder, was? Weißt du das? Stand es im Artikel?
Oder? Muss ich mal gerade gucken. Unter anderem in der Türkei, dem Heimatland von Sahins Eltern, sind Verwandtenehen noch relativ weit verbreitet. In Deutschland ist eine Heirat der Cousine oder des Cousins zwar nicht verboten, aber unüblich und eher verpönt. Für Sahin war es offenbar der richtige Schritt. Ich muss gerade mal gucken, wann war das denn?
Also Konstellation ist
nur Rückhalt gibt dem 35-Jährigen auch seine Familie allen voran Ehefrau Tukba, die der Ex-BVB-Star bereits im Alter von 19 Jahren heiratete, aus deutscher Sicht besonders, aus türkischer eher weniger. Tukba ist seine Cousine. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der 2011 geboren ist.
Okay, das heißt,
ich weiß jetzt nicht von wem.
Tupac könnte die Tochter vom Bruder von Shines Mutter sein.
Ja.
Okay.
Oder Vater.
Ja, 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 genau. Nur so muss man nochmal.
Ja, genau, genau. Genau, ich fand nur die Überschrift schon krass. Frankfurter Rundschau, BVB-Coach Nuri Schein ist mit seiner Cousine verheiratet. Da bin ich auch wirklich einmal kurz. Ja, ist wahrscheinlich in unseren deutschen Kulturkreisen eher weniger verbreitet, scheint nur in der Türkei üblich zu sein. Oh. Oder weiter verbreitet zu sein. Und dann, last but not least, es war eine Länderspielpause und ich habe das, glaube ich, schon mal hier im letzten Länderspielblock aufgetischt, dass die Equipe Tricolore, die französische Nationalmannschaft, die sind modetechnisch sehr exzentrisch unterwegs, würde ich sagen.
Ja, das ist so.
Hast du das mitgekriegt, wie die da in Clairefontaine aufgelaufen sind teilweise? Also
ja, allen klar, voran. Eine kompletten Müllsack Ibrahim oder was hochgezogen.
Ibrahima Konaté hat einfach ein Fischernetz über
den Kopf. Gar nicht.
Ja, das ist einfach sensationell, diese Fotogalerie. Elf Freunde hat das natürlich seziert. Das ist Wahnsinn, wie die da auflaufen. Auch Marcus Thuram in so einer Motorradkluft, irgendwie in Gelb.
Also Konaté kann das nächste Mal mit uns auf die Floßfahrt mit. Dann kann er sich die Fischerreuse, die wir auf dem Boden finden, kann er sich die anziehen.
Genau. Ja, da habe ich herzhaft gelacht, als ich das gelesen habe. Also großartig. Ich packe eine Menge heute in die Shownotes. Gibt drei Artikel, der Markenfriedhof von Jürgen Klopp, die Fotogalerie. Ach und komm, Nuri Scheins Cousine packen wir da auch mit rein. Dann könnt ihr euch das auch alle durchlesen.
Geil.
Ja, ich wäre dann durch jetzt für heute.
Ja gut, kurze Randnotiz bei RBL. Sesko ist einmal alleine auf den Torwart gelaufen.
Okay.
Zugelaufen. Von links und rechts läuft Xavi Simons mit und er macht einfach den Todesmove. Er schießt, statt einfach nur rüberzulegen, damit Simons den Ball ins leere Tor schieben muss, er schießt und scheitert.
Oh.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und in der Zusammenfassung, was so 2 Minuten später, wird er wieder auf die Reise geschickt, läuft wieder alleine auf den Torwart zu und scheitert nochmal. Also Sesko, oh, kein Tor gemacht und der hat ja letzte Saison in der Rückrunde, glaube ich, so brilliert. Also wirklich mit 2 Szenen, bei der einen denke ich mir so, boah, da würde ich ausrasten. Da wäre ich wirklich kurz davor, den komplett, also sofort auszuwechseln. Er muss wirklich nur rüberlegen. Und du weißt ja, wie gefährlich ein 2-0 sein kann, ne?
Ja, ja.
Ja, Mainz macht ein Tor und dann sind die dran und also ja, musst also nur rüberlegen und Xavi muss ihn ins leere Tor schieben. Also ganz krass fand ich das. Genau, und letztes Thema, wir müssen noch kurz über Tuchel reden. Tuchel, jetzt englischer Nationalcoach.
Ach so.
Du hast ja gesagt, die besten Trainer jetzt so. Meine Theorie, du musst ja sehen, dass die wurden immer jünger in die Verantwortung gezogen. Also sowohl Klopp als auch Tuchel. Als auch jetzt ein Hürzler. Und ich glaube, wenn du so drei, vier verschiedene Topclubs jetzt schon mal durchhattest, dann liebäugelst du auch eher mal mit einem Trainerjob. Und gerade auch der englische, das ist ja wirklich in meinen Augen neben dem französischen, eigentlich ist der englische der beste, weil du hast schon, Tuchel hat schon in England gearbeitet, gut, auch in Frankreich, aber er kann wahrscheinlich Englisch besser als Französisch. Ja. Er kennt die Liga, er wollte Declan Rice schon zu Bayern holen, jetzt hat er ihn, seine Holding Six. Er hat schon mit Kane gearbeitet, glaube ich, ne? Und ja, es ist gerade die englische Nationalmannschaft vom Kader her, vom Kaderwert her, eine der besten Teams weltweit, Top 3, glaube ich, mit Frankreich auf jeden Fall.
Die teuerste Mannschaft der Welt oder der Europameisterschaft war das.
Ja, und du hast eine WM vor der Tür, besser geht's nicht und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch für so ein paar Spiele funktioniert, weil er hat ja auch immer Erfolg gehabt bei seinen Clubs, aber irgendwie auch reduzierten Erfolg. So langfristig war es dann immer scheiße, aber deswegen denke ich mir, dann könnte es ja erst recht gut für eine Nationalmannschaft klappen.
Ja,
für ein Turnier. Du kommst ja nicht, du kriegst ja den Tuchel-Vibe und seinen Controlletti-Zwang, den kriegst du ja nicht die ganze Zeit mit, sondern nur für ein Turnier.
Ja. Könnte gut funktionieren. Ja, ich bin gespannt. Und wie gesagt, wenn der den ersten WM-Titel für England holt, jetzt nach 66, herzlichen Glückwunsch.
Ja, wer war das? Ferdinand hat ja schon gesagt, ich heb die ganzen Zeitungsartikel auf, die hier gegen Tuchel feuern, weil die werde ich euch dann alle unter die Nase reiben, wenn wir Weltmeister sind.
Ja, genau. So, und meiner Meinung nach auch zu Recht, wie du sagst, ich glaube, kurze Projektarbeit, dafür ist der fantastisch. Klares Ziel, klarer Auftrag, klares Ende. Ich glaube, über den, wenn alles gut läuft, geht wahrscheinlich der Titel dann nächstes Jahr. Also ich bin echt gespannt.
Nächstes oder nächstes?
Na ja, gut, jetzt ist ja schon 25 gefühlt. Wir haben ja den 20.
Okay.
Ja, sorry, ich bin schon in anderthalb Jahren. Ja gut, in anderthalb Jahren, fairerweise. Und was mir gerade nochmal einfällt, was ich in meiner doch sehr lockeren Analyse zu dem Freitagabendspiel noch vergessen habe, ist die These, die ich hier vor ein paar Wochen schon aufgestellt habe, dass Nuri Sahin wahrscheinlich Weihnachten nicht mehr auf der Bank sitzen wird, die verfestigt sich so langsam. Weil ich dann auch nochmal mit meinem Kollegen Sebastian, den ich gerade schon eingangs erwähnt habe, aus dem Rheinland geschrieben habe gestern. Und er meinte so, Spiel war ja aber eher scheiße, ne? Und ich sag so, ja. Und es liegt in Teilen daran, dass wir halt aktuell wirklich nur zwei Unterschiedsspieler auf dem Platz haben. Adeyemi verletzt und Duran Will verletzt, fallen aktuell aus. Das sind Girassi und Kobel in meiner Wahrnehmung. Und der entscheidende Faktor sitzt halt auf der Bank, weil am Ende ist der Trainer für verantwortlich, der Truppe Mut, ein System und Selbstvertrauen einzuhauchen. Und das scheitert gerade kolossal an allen Ebenen bei Nuri Sahin. Und ich glaube nicht, dass Motzki-Sammer sich das noch lange anguckt. Ich hoffe es. Um das vielleicht abschließend hier noch mitzugeben.
Ja, vielleicht sollte man sich auch Motzki-Sammer nicht mehr super lange anschauen.
Genau, genau. Auch das vielleicht. Vielleicht darf da überall mal ein frischer Wind durchwehen. Und noch als vielleicht dann noch mitzubedenken ist, dass häufig ein frischer Wind auch nicht immer besser wird. Deswegen muss man immer schon mal ein bisschen gucken. Nur den Schalker Weg haben wir ja jetzt gar nicht diskutiert. Den wollen wir natürlich nicht gehen. Nur das ist auch sicherlich die große Angst, die mitschwingt. Und Angst kann dann auch lähmen. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt, wie Ricken sich entscheiden wird.
Ja, ich auch. Also ja, Dortmund, wie gesagt, weit hinter den Erwartungen irgendwie und irgendwie müssen die mal das hinkriegen, sich da zu stabilisieren. Aber
ja,
gut.
Das ist schlimm. Schlimm, schlimm.
Es wird sich zeigen. Genau, last but not least, Tuchel, zum Thema Tuchel habe ich The also, Rest is Football mit Gary Lineker gehört. Die haben eine so Spezialfolge gemacht mit Raphael Honigstein. Klasse, oder?
Oh, okay. Ja, das ist geil, dass sie den Spielern haben.
Ja, und der hatte auch wirklich einfach Gary Lineker, also eine ultra krasse Legende in England, hat einfach ein Interview geführt mit Raphael Honigstein. Es ist ja, einfach, gut, das ist aber klasse, zum Thema Tuchel. Die haben gesagt so, ja, hier Tuchel, ich war mit den Experten aus Deutschland und mich interessiert das so, wie wird das in Deutschland wahrgenommen, wie ist Tuchel so drauf und so weiter. Das habe ich mir angehört und es ist wirklich, wirklich hörenswert, packen wir auch in die Shownotes gerne. Und Raphael Honigstein auch sensationell souverän im Englischen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also er hat einerseits nicht nur die Klopp-Biografie geschrieben, sondern auch aktuell für The Athletic. Und davor hat er für den Guardian geschrieben und die Süddeutsche Zeitung über den englischen Fußball. Also alles andere hätte mich gewundert. Er ist auch aktuell wohnhaft in London. Also.
Ah, okay.
Genau. Hat in München studiert, ist da irgendwie Journalist und genau. Deswegen, er berichtet aus London über den englischen Fußball für die Süddeutsche und halt mittlerweile für The Athletic. Ja. Aber cool. Ja, mega. Das wusste ich nicht. Muss ich mir da mal reinziehen. Das hört sich gut an.
Jo, alles klar.
Dann Deckel drauf. Nächste Woche haben wir uns wieder. Du hattest es gesagt, zu Hause. Ach nee, ihr fahrt nach Ostberlin, genau, nach Köpenick.
Erstmal gibt's Heimspiel, Europanacht mal wieder.
Ja, und Dienstag wir auswärts im Bernabeu, ne? Drück uns mal die Daumen. Das wird auch ein heißer Tanz. Übrigens, da gibt es jetzt auch richtig geile Spiele jetzt die Woche.
Ja, genau. Ich hatte dir doch den Screenshot geschickt.
Ja,
genau.
Ja, was war das denn noch?
Ja, Mittwoch ist Barcelona und dann ist, glaube ich, noch Inter gegen Juve oder sowas.
Warte, ich gucke.
Und El Clasico, kann das sein? Es ist unfassbar, die Fußballwoche.
El Clasico kann nicht sein. Wir spielen doch in Madrid. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. So, das geben wir euch jetzt noch
mit. El Clasico am Wochenende, meinte ich doch.
Ach, am Wochenende. Achso, ich dachte, die spielen international hier irgendwo.
Ich habe sie geschickt.
Die Stuttgarter fahren Dienstag nach Turin. Finde ich auch nicht unspannend. Die spielen parallel zu uns. Und dann Bayern im Camp Nou Mittwochabend. Oh, da freut sich doch der FC Barcelona. Ah, hier hab ich's. Die haben doch immer ordentlich die Hucke vollgekriegt von den Münchnern. Das wird doch klasse. Und dann, ansonsten haben wir noch irgendwelche richtigen Kracher dabei.
Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, Stefan.
Okay, ja, dann hau raus.
Also Dienstag Real gegen Dortmund. Mittwoch Barcelona gegen Bayern. Ich mogel jetzt einfach die Frankfurt Donnerstag rein. Frankfurt gegen Rigas, auch klasse.
Rigas, das gleiche Regal.
Ja. Und am 27. Oktober, was ist das, Samstag oder Sonntag? Wahrscheinlich Sonntag.
Ja, heute
in Italien. 20. Stimmt, dann Sonntag. In Italien Inter gegen Juve, in Spanien Barca gegen Real und in England Arsenal gegen Liverpool.
Boah, kannst du den Sonntag eigentlich auf der Couch liegen bleiben?
Ich muss bis Sonntag unbedingt krank werden, damit ich im Bett bleiben darf.
Ja, oh Gott, nein, das ziehst du dir jetzt bitte nicht an. Nur, das ist ja echt krass. Ach so, und ihr werdet sogar übertragen, habe ich jetzt festgestellt die Tage. RTL zeigt erstmals Europapokalkonferenz im Free-TV. Passt ihr mit? Ich weiß gar nicht, wer da noch spielt. Heidenheim, Hoffenheim, ich weiß nicht, muss man mal gucken, wer da noch alles antritt.
Na, die Creme de la Creme natürlich.
Und Eintracht Frankfurt natürlich, ja, genau. Ja. Also schön.
Mit
schön,
dem aktuellen schön. Torschützenkönig der Bundesliga, Omar Marmoush.
Naja, nee, der aktuelle Torschützenkönig der Bundesliga ist Harry Kane. Führender in der Torjägerliste. Omar Marmoush, lieber Marco.
Stefan, lass mir doch die kleine
Freude. Nicht die Fakten verdrehen. Die kleine Freude. Du kannst bis Mai, wenn das so bleiben sollte, mit Vorfreude weiter marschieren und ab dann darfst du es dann auch sagen.
Oh, scheiße.
Was?
Ich sehe gerade, dass Harry Kane hat jetzt Marmoush bei den Scorerpunkten überholt. 15 zu 14.
Oh nein. Er muss ein bisschen Gas geben. Ne? Mm. Schon krass nach 7 Spieltagen. 15 Scorerpunkte ist schon, ja. Schon mal sagen. 100 Millionen, ne? Wie viel ist Marmoush wert, um damit vielleicht abzuschließen?
Moment, ich gucke gerade mal.
Was ist das Preisschild, was du ihm umhängst als aktuell am 7. Spieltag? Ja,
ich würde jetzt mal von 70 Millionen ausgehen.
Vor der Saison war noch 40, ne? Jetzt ist schon 70. Alles klar, mal gucken, wohin wir das Preisschild noch treiben diese Saison.
Ja, klar. Eine Null kann schon noch dran.
Klar, eine Null noch dran. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Dann machen wir einen Deckel drauf. Lange Episode hier heute. Und wir haben uns eine Woche nicht gehört. Da ist doch viel passiert.
Eben. So, habt einen schönen Sonntag.
Nächste Woche geht's weiter. Genau.
Tschüss.
Adios, amigos. Amigas.